Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
So, alle Ministerposten sind vergeben. Jetzt auch von der SPD. Im Update, da sprechen wir über diese neuen Ministerinnen und Minister. Und wir fragen uns, da die Teamfähigkeit bei der SPD momentan immer so nach vorne gestellt wird, was muss ein richtig gutes Team mitbringen? Außerdem Thema im Update, wenn ein Leopard einen streunenden Hund wegknuspert. Dann sind wir in Indien, in Mumbai. Am Stadtrand leben da etwa 35 wilde Leoparden und die holen sich richtig viele Hunde. Hunde, die zum Teil Tollwut haben. Und damit dienen die Leoparden den Menschen. Weniger Leute werden gebissen von Hunden, weniger Leute sterben an Tollwut. Die Hintergründe hier bei uns im Update. Und wer Flugtaxi sagt, der muss auch Breitbandausbau sagen. Haben wir diese Woche mitbekommen beim Interview der neuen Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär. Die Meinung vieler, bevor wir über Flugtaxen nachdenken, da brauchen wir erstmal mehr Mbit in unseren Internetleitungen. Wir machen also den GroKo-Check Digitalisierung. Was steht drin zu dem für uns doch sehr wichtigen Thema Digitalisierung im Koalitionsvertrag? Das Update am 9. März 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Willkommen Katharina, Franziska, Svenja, Heiko, Hubertus und Olaf. Jetzt ist sie endgültig komplett, die neue Regierung. Als letzte Koalitionspartei hat die SPD heute ihr Team vorgestellt. Und zwar hat man sich da ganz genau an das gehalten, was wir gestern Abend schon im Update perfekt vorhergesagt hatten.
Habt ihr das wirklich so vorausgesagt gestern Abend?
Ja, genau Frank, so.
Respekt.
Frank Kapellan, dein Kollege, wusste
es. Ja, er sitzt direkt neben mir, aber er war auch am Wanken und am Schwanken. Also so richtig klar war das ja auch heute Morgen noch nicht. Was ist jetzt mit Arbeit und Soziales?
Aber jetzt wissen wir, es hat alles gestimmt. Klaus Remme ist das in unserem Berliner Hauptstadtstudio. Klaus, es hat ja eine Mischung aus bekannten und unbekannten Gesichtern jetzt gegeben. Fangen wir mal mit den Unbekannten an. Wofür stehen denn Svenja Schulze und Franziska Giffey?
Ja, sicherlich die beiden größten Überraschungen und gleichzeitig diejenigen, die wenigsten kannten. Da werden viele gegoogelt haben, müssen es vielleicht immer noch. Svenja Schulze, bisher Hochschulministerin in Nordrhein-Westfalen. Das war eine Position, die sie bekleidet hat, nicht zuletzt. Zuletzt war sie SPD-Generalsekretärin in diesem mächtigen Landesverband der Sozialdemokraten. Das alles ist jetzt noch nicht Ausweis von Qualität für das Bundesumweltministerium. Deswegen ist da ein Fragezeichen dahinter. Sie wird sich bewähren müssen. Franziska Giffey war sozusagen die ideale Verbindung von Kriterien, die Olaf Scholz und Andrea Nahles vorschwebten. Jung, weiblich und aus dem Osten. Wenn das alles nicht gestimmt hätte, wäre wohl niemand auf die Idee gekommen, eine Bezirksbürgermeisterin von Neukölln in das Bundeskabinett zu berufen.
Katharina Barley, Heiko Maas, Olaf Scholz, die waren schon mal alle Minister, wechseln jetzt aber ihr Ressort. Sind das geeignete Umbesetzungen in deinen Augen?
Na, es sind zumindest, glaube ich, keine Unfälle auf den ersten Blick. Diese Umbesetzungen, die werden ja auch nicht gemacht, um jetzt möglicherweise Ressort und Expertise anzupassen, sondern das sind einfach Notwendigkeiten, wenn man sich eben die grundsätzliche Konstellation anschaut. Hier geht es nicht um ein Expertenkabinett, es geht um eine Partei, die Ressorts bekommen hat in Koalitionsverhandlungen und jetzt eine gewisse Anzahl von Ministerien besetzen darf. Und dann ergeben sich Notwendigkeiten wie Proporzgedanken von Landesverbänden, die auf Ansprüche pochen. Da ist der eine wichtiger als der andere, weil er größer ist, oder aber der eine gerade besonders stark, weil er Wahlen gewonnen hat. Das ist mit dem Landesverband Niedersachsen zum Beispiel so. Und wenn ich mir jetzt die Namen, die du gesagt hast, anschaue, Katharina Barley, fachlich sicherlich völlig unbestritten geeignet für das Justizministerium aufgrund früherer Beschäftigungen. Heiko Maas, ganz interessant, ein Neuling im Auswärtigen Amt, sowie aber auch, ehrlicherweise muss man das ja sagen, Sigmar Gabriel vor gut einem Jahr, ein Neuling war im Amt, schnell reüssierte, trittfasste, und Olaf Scholz als starker Mann in der Partei, als stärkster Sozialdemokrat im Kabinett, als Vizekanzler mit einem wirklich guten Ruf als Bürgermeister in Hamburg und Erfahrungen in einer früheren großen Koalition. Das alles sicher Qualitäten, die ihn bestens präparieren.
Hubertus Heil war 2017 SPD-Generalsekretär, jetzt wird er Arbeitsminister. Gute Wahl?
Mit einiger thematischer Erfahrung, jawohl, aber Hubertus Heil, auch dazu gibt es eben eine Vorgeschichte. Hubertus Heil gehört zu denjenigen, du hast das gerade erwähnt, die klaglos akzeptiert haben nach der Wahl, dass sie ihren Job los wurden. Als Generalsekretär kam dann, ausgesucht durch Martin Schulz, Lars Klingbeil. Und ich glaube, diese Disziplin, die kommt ihm jetzt zugute. Da wird gesagt, hier wird belohnt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der eine oder die andere sind raus, dafür sind andere drin. Die neue Bundesregierung steht und wenn es so wäre, dass man sich für einen Ministerposten so ganz offiziell bewerben muss mit Lebenslauf und allem drum und dran, was haben die dann in die Spalte reingeschrieben, was kann ich besonders gut, also wenn man das ausfüllen muss, was schreibt man da rein bei der Bewerbung für einen Ministerposten? Sowas wie, ich bin sehr teamfähig oder so, das war nämlich das Wort, das immer wieder benutzt wurde im Zusammenhang mit der zukünftigen Ministerin. Riege der SPD. Die Teamfähigkeit, die wurde immer und immer wieder betont. Was ein richtig gutes Team haben muss, das wollte unser Reporter Christian Schmidt rausfinden.
Die Sozialdemokratische Partei hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht.
Es war eine große Herausforderung für Olaf Scholz. Als Parteivorsitzender musste er ein Kabinett für die SPD zusammenbasteln. Alte müssen gehen, neue werden dazukommen, manche wechseln nur den Job. Scholz sagt, genauso wie Andrea Nahles, es soll ein Kabinett werden, dessen Mitglieder vor allem teamfähig sein müssen. Was allerdings bedeutet dieses teamfähig? Alle sollen ja immer teamfähig sein.
Ich bin dann immer teamfähig, wenn ich auch dem großen Ganzen dienen möchte,
sagt die Führungskräftetrainerin Bianca Fuhrmann.
Und wenn ich der Anführerin, der Führungskraft, dem Kapitän folgen möchte.
Fuhrmann ist Ingenieurin, Coach und zeigt Führungskräften, wie es Olaf Scholz sein könnte, wie man ein ideales Team zusammenstellt. Und da gibt es in der Branche ein Rezept. Jedes Team braucht ganz bestimmte Zutaten. Es braucht bestimmte Typen, damit es funktioniert.
Der Kapitän.
Sowas wie Angela Merkel, die stark führt, meistens führt. Also mit Klarheit und Konsequenz, das wäre der ideale Kapitän, den wir bräuchten, der ganz klar Dominanz zeigt, Macht zeigt. Das ist der Macher, der Umsetzer.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Und dazu braucht es einen Gegensatz.
Der Diplomat.
Er fängt auf, wenn der Kapitän vielleicht mal übers Ziel hinausschießt. Er schlichtet, findet Kompromisse, sorgt dafür, dass die Stimmung im Team nicht kippt. Das sind dann vielleicht diejenigen, die gerne mal einen Kuchen ins Büro mitbringen. Auch wenn sie gerade nicht Geburtstag haben. Nächster Typ, den ein Team unbedingt haben muss?
Der Andersdenker.
Der Andersdenker sieht nicht die Probleme, sondern er sieht im Endeffekt die Chancen dahinter. Das ist eine extrem wichtige Quelle, um Probleme zu lösen, um der Realität wieder nahe zu kommen, aber auch nach vorne zu laufen. Deswegen ist der Andersdenker, eigentlich der oder auch Querdenker genannt, eine ganz, ganz wichtige Kraft in dem Team.
Das Thema muss doch sein, kann ich auf dieser Infrastruktur, die wir haben, dann auch mal autonom fahren? Habe ich die Möglichkeit, auch zum Beispiel mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können?
Das ja, aber bevor Themen, ich mit einem Flugtaxi...
Ja, Andersdenker haben es nicht einfach, bringen aber das Team unglaublich voran. Und wenn es Flugtaxis sind. Damit das funktionieren wird, braucht man einen, der auch wirklich ackert. Es ist derjenige, der den anderen Teammitgliedern den Ball zuspielt oder vielmehr noch derjenige, der die entscheidende Flanke an die Mitspieler gibt, damit der Ball ins Tor geht.
Der Wegbereiter.
Jemand, der einen ganz hohen Grad der Disziplin hat, der leistungsfähig ist, sehr korrekt ist, verlässlich ist vor allem. Also man braucht als Führungskraft jemanden, worauf man sich 100% verlassen kann. Sozusagen, ich habe ein Projekt, ich gebe es ihm und ich weiß, er wird es realisieren, er setzt es um, er holt die richtigen Menschen an Bord und so weiter.
Mit diesen Typen an Bord kann im Team eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Außer es soll schiefgehen, denn es wird etwas schiefgehen, sagt Führungskräftecoach Fuhrmann voraus. Denn jede Gruppe macht dieselben Phasen durch. Darauf kann sich jeder einstellen. Zuerst alles ganz entspannt, alle lernen sich kennen.
Mein Name ist Greg und ich bin Alkoholiker.
Hi Greg!
Nach dieser höflich distanzierten Phase wird es in einer Gruppe irgendwann zu einer Konfrontation kommen. Mal früher, mal später.
Ich nenne die auch ganz gerne Nahkampfphase oder Frustphase, weil hier geht es absolut um den Ich-Bezug. Also sprich Machtkämpfe, Prestige, Rollen, Grenzen, Zuständigkeiten. Hier sind die meisten Konflikte. Und hier muss vor allem die Führungskraft dafür sorgen, dass sie ihren Führungsanspruch nicht verliert.
Jetzt guck dir die Scheiße an. Junge, jetzt kriege ich jetzt langsam hier. Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Klingt dramatisch, aber das ist die Chance eines jeden Teams. Wird diese Konfrontation überwunden, dann kommt die Produktivphase, wie der Profi sagt.
Da haben wir Hauchleistung, da haben wir ein zufriedenes Team. Ein Team, was stolz ist, was produktiv ist. Und das Spannende dabei ist, die Führungskraft muss am wenigsten steuern, am wenigsten tun, weil das Wir-Gefühl beflügelt.
Ein Zustand, von dem Olaf Scholz mit der SPD noch weit entfernt ist.
In diesem Sinne bitte ich um eure Unterstützung für das, was ich in Zukunft tun kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit gestern gibt es eine neue Rubrik in der New York Times. Overlooked. Übersehen heißt sie, und dabei handelt es sich um Nachrufe, speziell von Frauen, Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team. Wieso machen die das?
Also die Redaktion hat festgestellt, dass von den tausenden Nachrufen, die in der New York Times seit ihrer Gründung vor 166 Jahren im Jahr 1851 veröffentlicht worden sind, eigentlich sehr, sehr viele nur sozusagen Männer vorgestellt haben, vor allem weiße Männer. Und die Redakteurinnen Amisha Padnani und Jessica Bennett schreiben, dass sich dieses Phänomen bis heute gehalten hat. Und selbst in den letzten 2 Jahren war nur ein gutes Fünftel der Nachrufe über Frauen.
Und das will die Zeitung jetzt nachholen.
Genau. Sie starten mit 15 Frauen, die in den letzten 166 Jahren gestorben sind und eben nicht mit Nachrufen gewürdigt worden sind in der New York Times. Wie zum Beispiel die schwarze Investigativreporterin Ida Wells, die in den 1920er Jahren die vielen Lynchmorde an Schwarzen im Süden der USA beschrieben hat. Oder auch die Schriftstellerin Charlotte Bronte, die Autorin vom Buch Jane Eyre, die 1855 gestorben ist, mit 38 Jahren. Damals bekam sie keinen Nachruf. Schöne Geschichte in dem Zusammenhang, im Gegensatz zu ihrem Mann, der 50 Jahre nach ihr starb, der hatte nämlich einen ganz kleinen Nachruf in der New York Times, kurz betitelt mit Charlotte Brontes Mann gestorben, was ja dann schon zeigt, dass sie damals dann doch ein bisschen berühmter war.
15 Frauen sind aber natürlich nicht viel. Soll das vielleicht was Regelmäßiges werden?
Ja, der Plan ist, dass pro Woche 2 Frauen im Nachrufteil gewürdigt werden unter dieser Rubrik, für die die New York Times eben vorher keine Worte übrig hatte, als sie gestorben waren. Und die Redaktion freut sich da tatsächlich auch über Vorschläge.
Kann man dann einreichen. Nachrufe für Frauen, deren Leben erinnerungswürdig sind, reicht die New York Times ab jetzt nach in der neuen Rubrik Overlooked No More.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschlandfunk Nova macht diese Woche im Update den großen GroKo-Check. Und wir nehmen den Koalitionsvertrag auseinander zu den Themen, die uns besonders betreffen. Was die neue Regierung beim Wohnen und beim Arbeiten so plant, damit haben wir uns schon beschäftigt diese Woche. Könnt ihr nochmal auf unserer Seite nachhören und nachlesen, deutschlandfunknova.de. Heute widmen wir uns den digitalen Themen. Sandro Schröder aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Wir beide haben ja diese Woche schon über Dorothee Beer gesprochen, die frisch gebackene Staatsministerin für Digitalisierung. Was steht denn zu ihrem großen Thema im Koalitionsvertrag drin?
Ich fange mal mit dem an, was vielleicht nicht am spannendsten, aber am praktischsten ist. Denn wir sollen uns bald viele Behördengänge ersparen können, denn die GroKo will so ein Online-Portal für alle Verwaltungsdienstleistungen schaffen. Also nicht mehr so lange anstehen auf dem Bürgeramt. Und in einer idealen Welt sollen wir auch ganz viel offenes WLAN haben in den nächsten 4 Jahren. Auch dafür will die GroKo sorgen. Das will sie einmal machen, indem es in öffentlichen Einrichtungen vom Bund offenes WLAN gibt und dann aber auch bei der Deutschen Bahn. In den Zügen und in den Bahnhöfen, da soll es auch freies WLAN geben. Im Idealfall brauchen wir das aber alles gar nicht, weil bis dahin das neue mobile Internet namens 5G in Deutschland schon ganz verbreitet ist. Da soll nämlich Deutschland der Leitmarkt werden. Das hat zumindest die GroKo vor. Und zeitgleich sollen dann auch noch die ganzen alten Funklöcher geschlossen werden. Da soll es jetzt eine App von der Bundesnetzagentur geben, wo du und ich dann die Funklöcher melden können und dann sollen die verschwinden.
Anfang der Woche, da wollte ja Dorothee Beer im ZDF-Interview aber erstmal lieber über Flugtaxis anstatt über den Breitbandausbau reden. Was steht im Koalitionsvertrag zum Breitbandausbau drin?
Da steht drin, dass die Bundesregierung ziemlich viel Geld ausgeben will in dem Bereich. 12 Milliarden Euro sollen das sein. Und das Ziel ist dann bis 2025, dass wir dann so flächendeckende Gigabit-Netze in Deutschland haben. Also ganz schnelles Glasfaser-Internet, das wäre für meinen Internetanschluss ungefähr das 10- bis 20-fache an Tempo. Zumindest ist das das Versprechen, muss man sagen. Denn in der Vergangenheit hat die Große Koalition auch schon mal versprochen, dass wir schnelleres Internet bekommen, nämlich 50 Megabit pro Sekunde als Download-Tempo. Und darauf warten immer noch ein Viertel aller Haushalte in Deutschland bis heute. Und da muss man auch wissen, das ist bisher alles nicht am Geld gescheitert, sondern das Problem war eher die Bürokratie. Denn diese Fördergelder zu bekommen, das ist wahnsinnig viel Aufwand für die Kommunen. Und das hat bisher eigentlich das Ganze immer so verzögert und gar nicht, dass das Geld gefehlt hat.
Und die Digitalisierungsstaatsministerin hat ja auch betont, wie wichtig Visionen bei der Digitalisierung sind. Gibt es denn solche Ideen im Koalitionsvertrag, die du vielleicht gar nicht erwartet hättest?
Es gibt schon exotische Themen. Also beispielsweise gibt es da so eine Plattform für digital organisierte Mitfahrgelegenheiten. Die will die GroKo unterstützen und da soll es vor allem um Pendler gehen. Ich muss jetzt erstmal an die App Uber denken, die ja in Deutschland verboten ist. Dann gibt es auch was Unkonventionelles, was vielleicht alle Gamer freuen dürfte, denn die E-Sports sollen eine eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht werden. Und genauso interessant finde ich es auch, dass die Große Koalition gegen diese Upload-Filter sind, wo automatisch hochgeladene Inhalte auf Urheberrechtsverletzungen verhindert werden. Das wird ja gerade in der EU diskutiert und da hat die GroKo schon eine sehr eindeutige Haltung zu. Ansonsten beispielsweise will sich die Bundesregierung auch mit Kryptowährungen beschäftigen und will auch die Technologie dahinter, die Blockchain, selber erproben. Und bei diesen Hype-Themen kommt auch noch dazu, die Bundesregierung will zusammen mit Frankreich ein Zentrum für künstliche Intelligenz bilden, auch vielleicht etwas unerwartet.
Steht doch schon viel drin in diesem Koalitionsvertrag zu Digitales. Vielleicht noch nicht ganz konkret, aber immerhin der GroKo-Check Digitales von Sandro Schröder hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Jetzt interessiert mich aber doch, wie viel Mbit hast du zu Hause?
50 vielleicht, im besten Fall, an guten Tagen.
Geht doch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Verena von Keitz ist heute Abend mit im Studio und wir sprechen über Leoparden, die streunende Hunde fressen. Also Raubkatzen, die sich mal so einen Hund schnappen. Da haben wir heute hier in Deutschlandfunk Nova aufgehorcht, denn wer bei uns in Deutschland einen Bär sieht, das wird ganz schnell mal zu einem Problembär und der ist dann am Ende tot. Jetzt stellt euch mal vor, es wären wirklich so Raubkatzen unterwegs in Deutschland, die durch die Gassen schleichen und wild sind und freilebend sind, so wie in Mumbai, der indischen Hauptstadt. Da leben ja sehr, sehr viele Menschen dort und anscheinend klappt das Zusammenleben zwischen Raubtieren und Menschen gar nicht so schlecht, denn Forscher sagen jetzt, dass die Leoparden den Menschen sogar nutzen, indem sie Hunde fressen. Verena von Keitz.
Die machen das, weil die Hunde anscheinend relativ leicht zu erbeuten sind, da wo sie leben. Die Hunde stehen auf dem Speiseplan der Leoparden auch ganz weit oben. Die Forscher haben irgendwie ermittelt, dass ungefähr 40% von der Leopardennahrung aus Hund besteht. Es gibt nach Schätzungen 100.000 ungefähr von diesen streunenden Hunden in der Gegend in und um Mumbai. Und die sind wirklich ein großes Problem, weil viele von ihnen Tollwut haben und es oft zu Beißvorfällen kommt und sie deswegen die Tollwut auf Menschen übertragen und daran auch viele Menschen sterben. Forscher von der Universität Queensland in Australien, die haben die Leoparden da in Mumbai und ihre Nähe zum Menschen jetzt genauer analysiert und kommen zu dem Ergebnis, das sind so etwa 35 Leoparden, die vor allem im Norden von Mumbai leben, dass die pro Jahr so 1500 streunende Hunde platt machen und es dadurch zu etwa 1000 weniger Hundebissen kommt und das umgerechnet dann tatsächlich 90 Menschen im Jahr das Leben rettet, weil sie nicht an Tollwut sterben.
Aber jetzt sag nochmal, also diese Leoparden, die leben in Mumbai, also in der Stadt?
Also nicht direkt. Diese Leoparden leben eigentlich in einem Nationalpark, der direkt an Mumbai angrenzt. Der ist ungefähr 30 Mal so groß wie der Central Park in New York. In diesem Park gehen die Leute auch aus der Stadt spazieren. Also es ist quasi deren Naherholungsgebiet. Um den Park herum gibt es eine Mauer. Das beschreibt der Spiegel in einer aktuellen Reportage ganz schön. Diese Mauer wurde nämlich vor ein paar Jahren gebaut, nachdem es so um die Jahrtausendwende herum recht viele Unfälle mit Leoparden gab, bei denen auch wirklich relativ viele Menschen gestorben sind und es Proteste gab aus der Bevölkerung. Aber diese Mauer, die ist viel zu niedrig und es gibt Videos, die zeigen, wie die Raubkatzen einfach da drüber springen und dann in die Gassen der Stadt verschwinden. Das heißt, die Leoparden leben in dem Park, aber sie durchstreifen gerade auch nachts den angrenzenden Stadtteil in Mumbai, weil sie dort einfach viel Beute finden wie die streunenden Hunde.
Die tollwütigen Hunde zum Teil und damit retten sie anscheinend Menschenleben, aber andererseits gibt es auch Attacken auf Menschen. Das ist doch dann eine schwierige Situation.
Ja, natürlich. Es gab auch vor kurzem einen Fall, da ist ein 2-jähriger Junge von einem Leopard getötet worden. Das war der Sohn eines Parkmitarbeiters. Und da sagen die neuseeländischen Forscher auch ganz klar, also dass diese Gefährlichkeit der Raubkatzen nicht unter den Tisch gekehrt werden darf, wenn man sich jetzt dieses nahe Zusammenleben von Mensch und Tier anguckt. Spannend ist aber, dass Mumbai eigentlich ein positives Beispiel ist, wie sich so eine schwierige Situation verbessern lässt, ohne dass man die Tiere jetzt alle vertreibt oder auch tötet.
Wie geht das?
Das geht, indem du zum Beispiel die Leoparden mehr in Ruhe lässt und sie nicht umsiedelst. Das wurde nämlich früher gemacht, also wenn irgendwo in diesem Bundesstaat Leoparden gesichtet wurden, dann haben die Ranger die eingefangen, im Käfig in den Mumbaier Nationalpark transportiert und dorthin umgesiedelt. Aber genau das scheint die Tiere sehr aggressiv zu machen, diese Erfahrung, im Käfig eingesperrt zu sein und dann in einer fremden Umgebung irgendwie ausgesetzt zu werden. Und das hat offensichtlich diese vielen Angriffe verursacht. Das sagt auf jeden Fall die Biologin und Naturschützerin Vidya Atreya. Die beschäftigt sich seit 10 Jahren mit dem Verhalten von Leoparden und untersucht das in Indien. Und seitdem diese Leoparden nicht mehr umgesiedelt werden, da hat es offenbar sehr geholfen, dass es halt weniger Vorfälle gibt. Und die Menschen dort bekommen jetzt auch viele Verhaltenstipps, dass sie zum Beispiel keinen Müll vorm Haus liegen lassen, um die Leoparden nicht anzuziehen. Dass sie Lärm machen sollen, wenn sie rausgehen im Dunkeln, um den Leoparden sozusagen vorzubereiten, da kommt jetzt ein Mensch. Und vor allem sollen Kinder im Dunkeln nicht allein auf die Straße.
Leoparden, die am Rand der indischen Riesenmetropole Mumbai leben, sind zwar auch ein bisschen eine Gefahr für den Menschen, aber sie sind auch nützlich, denn sie fressen verwilderte Hunde, streunende Hunde dort. Diese Hunde können Tollwut übertragen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie schnell verbreiten sich Fake News im Vergleich zu wahren Nachrichten im Netz? Das ist ein Thema jetzt im Best-of-Wissensnachrichten mit Sabrina Loy.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
In einer kleinen Pizzeria außerhalb von Washington wird ein Kinderpornoring betrieben, unter anderem von Hillary Clinton. Das war im Dezember eine Fake-News-Geschichte, die auf Twitter verbreitet wurde. Und die führte dazu, dass ein Bewaffneter das Restaurant stürmte. Forscher der Technikhochschule MIT in den USA können jetzt zeigen, wie schnell sich falsche Behauptungen und Gerüchte über Twitter ausbreiten. Sie sagen, eine falsche Nachricht wird mit 70% höherer Wahrscheinlichkeit weiterverbreitet als eine wahre Nachricht. Fake News erreichen außerdem mehr Menschen, sie bekommen öfter und schneller Retweets. Im Wahlkampf von Donald Trump und während der Brexit-Kampagne gab es immer wieder Vorwürfe, dass automatisierte Twitter-Bots die falschen Inhalte verbreiten. Dem widersprechen die Forscher. Sie sagen, es sind vor allem Menschen, die Unwahres weiterreichen. Vermutlich, weil es einfach spannender ist. Mit 80 noch das Immunsystem eines 20-Jährigen haben? Wer regelmäßig lange Strecken mit dem Fahrrad fährt, kann das schaffen. Das zeigt eine Studie aus Großbritannien. Die Forscher haben 125 Personen zwischen 55 und 80 untersucht. Die Männer mussten in der Lage sein, 100 Kilometer in weniger als 6,5 Stunden zurückzulegen, die Frauen 60 Kilometer in 5,5 Stunden. Für die Untersuchung haben die Forscher die T-Zellen im Blut der Probanden untersucht. Diese Zellen helfen dem Immunsystem, bei neuen Infektionen schnell zu reagieren. Sie werden von der Thymusdrüse produziert. In der Regel nimmt die Produktion im Alter von etwa 20 jedes Jahr etwas ab. Deshalb sind ältere Menschen auch anfälliger für Infekte. Das zeigte sich auch in der Kontrollgruppe mit älteren Menschen, die nicht Rad fuhren. Diese Personen hatten deutlich weniger T-Zellen. Bei den Radlern ähnelten die Werte dagegen denen von jungen Leuten in der Vergleichsgruppe, die gerade mal in ihren 20ern waren. Segelohr, Blumenkohlohr, Dumbo-Ohr. Es gibt ja viele Beleidigungen, wenn es darum geht, wie unsere Ohren so aussehen. Ihre Form ist aber auch entscheidend dafür, wie wir Geräusche wahrnehmen. Ob ein Geräusch von links oder rechts kommt, ist leicht rauszufinden, denn wir haben ja zwei Ohren. Das Ohr, auf den der Schall zuerst trifft, gibt die Richtung an. Schwieriger ist aber schon zu sagen, ob ein Geräusch eher von oben oder von unten kommt. Da ist die Ohrform entscheidend, weil das Gehirn analysiert, wie die Schallwellen auf die Ohrmuschel treffen und abprallen. Forscher aus Montreal haben jetzt nachgewiesen, dass das Gehirn das erst lernen muss. Sie haben kleine Silikonstücke auf die Ohrmuscheln von Testteilnehmern geklebt. Sie konnten dann nicht mehr erkennen, ob ein Geräusch von oben oder unten kommt. Aber nach ein paar Tagen machten sie Fortschritte. Das Gehirn passte sich der neuen Ohrform an und konnte bald wieder zwischen oben und unten unterscheiden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr als 1000 Tote in 3 Wochen, das meldet die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen aus Ost-Ghuta, östlich von Damaskus. Vor 3 Wochen hat die syrische Armee eine erneute Offensive auf die Region gestartet. Die Region wird von Machthaber Assad als Rebellenhochburg bezeichnet. Assads Armee bekämpft Ost-Ghuta schon seit Jahren und jetzt stehe seine Armee kurz vor einem Erfolg, heißt es. Erfolg, ja, in Anführungsstrichen. Was das für die Menschen dort bedeutet, darüber wollen wir mit unserem Korrespondenten für die Region sprechen, Carsten Kühntop. Grüß dich, guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Was weißt du über die aktuelle Situation in Ostghuta?
Die syrischen Regierungskräfte, die haben im Verlauf dieser Offensive mittlerweile sehr große Landgewinne verzeichnen können, erringen können. Die syrische Regierung kontrolliert jetzt etwa wieder die Hälfte von Ostghuta. Das ist also gewaltig viel. In den letzten Tagen, das ist sehr interessant, da sind etwa 50.000 Menschen innerhalb dieses Gebietes vor den anrückenden Regierungskräften geflohen und haben sich tiefer in diesem Gebiet versucht, in Sicherheit zu bringen. Das haben die Vereinten Nationen berichtet. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Assad-Regierung oder auch Russland, die Freunde Assads auch in Europa, immer wieder ja behaupten, dass die Bewaffneten in Ostghuta die Zivilisten, die dort leben, letztlich als Geiseln mit Gewalt festhalten. Ganz so scheint ihm nicht zu sein.
Aber Hilfsorganisationen haben auch immer beklagt, naja, Waffenruhe zwischendurch, das funktioniert nicht so richtig, man kommt mit den Hilfslieferungen nicht durch. Hat sich das mittlerweile geändert?
Ja, naja, wir haben heute einen kleinen humanitären Erfolg gehabt. Die Vereinten Nationen haben die Beruhigung, die es heute den Tag über gab, dazu genutzt, zumindest einen kleinen Konvoi mit Hilfsgütern reinzubringen nach Ostghuta in die Stadt Douma. Das waren Essenspakete, 13 Lastwagen, hatten genug für 12.000 Menschen dabei. War nicht ganz ungefährlich, diese Aktion. Es gab zwar Sicherheitsgarantien von allen Konfliktparteien, auch von Russland. Aber in dem Moment, wo die Lastwagen, wo dieser Konvoi die Frontlinie überfuhr und nach Ostghuta reinfuhr, begannen Luftangriffe auf Douma, auf den Zielort dieses Konvois. Und als der Konvoi dann Douma erreicht hatte, da begann die syrische Regierung, die Außenbezirke der Stadt mit Artillerie zu beschießen. Das hat die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gesagt. Also eine sehr gefährliche Aktion. Letztlich hat es aber geklappt. Alle diese Lastwagen konnten entladen werden. Sicher nur ein kleiner Konvoi, aber immerhin.
Diese krassen Kämpfe, es hat diese Woche ja auch eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates zur Lage in Syrien gegeben. Ist das völlig ohne Wirkung geblieben?
Ja, das ist völlig ohne Wirkung geblieben. Es sind nur Debatten. Es sind Resolutionen, die, wenn sie verabschiedet werden, so windelweich sind, dass es keinerlei Strafmaßnahmen gibt für Kriegsparteien, die sich eben nicht an die geforderte Waffenruhe halten. Die syrische Regierung weiß ganz genau, dass die Vetomacht Russland im Weltsicherheitsrat nach wie vor schützend ihre Hand über sie hält. Und deshalb hat Assad von diesen Debatten nichts zu befürchten. Seine Strategie, und das hat er vor wenigen Tagen im Fernsehen ganz klar gesagt, ist jetzt eben auch Ostghuta, dieses aus seiner Sicht Problem, militärisch zu entscheiden. Insofern sind Hilfslieferungen kontraproduktiv. Es ist ja Teil der Strategie seit Jahren, dieses Gebiet zu belagern, auszuhungern, bis die Menschen aufgeben, bis sie kapitulieren. Und da ist es schlicht kontraproduktiv, Hilfslieferungen reinzulassen.
Carsten Kühntop zur Lage in Syrien, insbesondere Ostghuta.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.